Herzlich willkommen zum Netzwerk-Podcast namens Highspeed von Pandacom. Neue Technologien zur Datenkommunikation bestimmen unsere Abläufe und Denkweisen. Seit Jahren reden wir von künstlicher Intelligenz, Generative AI oder ChatGPT. All das stellt massive Anforderungen an das Herzstück, die Netzwerke zur Datenkommunikation. Jede Firma, jeder Landkreis und jedes Rechenzentrum ist auf sie angewiesen. Wir möchten mit dem Podcast Highspeed alle Fragmente aus Netzwerkeperspektive beleuchten, die ein modernes Leben in Hochgeschwindigkeit erst möglich machen. Kommen Sie mit auf die spannende Reise quer durch die Telekommunikation. Was ist alles mitzudenken beim Design eines Netzwerkes? Das beleuchten wir mit unseren Gästen in vielerlei Hinsicht. Nicht nur aus technologischer Sicht. Wir sprechen alle angrenzenden Aspekte der Highspeed-Datenkommunikation an. Gesellschaftliche, politische, ethische und philosophische. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Unsere Gäste heute sind Thomas Neugebauer und Timo Voigt. Thomas Neugebauer ist Geschäftsführer von Relax Networks und Timo ist Vertriebsleiter der Pandacom Networking. Unser Thema heute ist Digitalisierung in Deutschland heruntergebrochen auf einzelne Regionen, denn Relax Networks schafft das Netzwerk für die Wirtschaft, vornehmlich in der Städteregion Aachen. Aber wir werden mit unseren Gästen auch über den Tellerrand der Regionalität hinausblicken. Und nun, wie jedes Mal bei unseren Aufnahmen, Herr Neugebauer und Timo, bitte stellt euch doch ganz kurz vor, was macht Relax Networks, was macht die Pandacom Networking AG und welche Rolle füllt ihr bei diesen Unternehmen aus? Thomas Neugebauer, wenn du vielleicht anfangen möchtest.
Ja, sehr gerne, natürlich. Ja, die Relax Networks, wir sind ein regionaler Telekommunikationsanbieter in der Städteregion Aachen, das heißt ganz im Westen der Republik. Wir betreiben seit 2008, also jetzt durchaus schon 17 Jahre Glasfaserausbau mit Fokus auf die Geschäftskunden, bieten auf unserem Glasfasernetz Internetzugänge, Standortvernetzung über diverse Produkte, also Metro-Ethernet-Strecken, Wellenlängen, aber auch Dark Fiber und Telefonie. Darüber hinaus haben wir 2019 unser erstes Colocation-Rechenzentrum hier bei uns am Standort gebaut und in Betrieb genommen und vermarkten das insbesondere in Kombination mit Dingen wie Dark Fiber zum Beispiel und Metro-Ethernet-Strecken an regional ansässige Unternehmen, damit die ihre IT auslagern können.
Timo, was machst du denn bei der Pandacom Networking AG als Vertriebsleiter?
Ich bin jetzt seit 12 Jahren bei der Pandacom, verantworte sozusagen den Vertrieb. Wir haben dort einen Service-Provider-Vertrieb, wo wir heute mit dem Thomas natürlich drüber reden, aber sind auch bei Enterprise-Kunden unterwegs, aber auch bei größeren Carriern, wo wir verschiedene Themen anbieten. Wir sind Systemintegrator. In der Pandacom-Gruppe haben wir zwei Steckenpferde. Einmal haben wir den Hersteller-Part, wo wir uns um Datenübertragungstechnologie kümmern und den Systemintegrator-Part, wo wir natürlich dann helfen, den Kunden zu implementieren, und diese Themen, die wir anbieten, mit verschiedenen Herstellern in die Netze reinzukriegen.
Ich entnehme euer beider Antworten, dass das Thema Glasfaser im Mittelpunkt steht. Wenn ich Glasfaser sage und Geschäftskunden höre, dann muss ich natürlich zwangsläufig an die Digitalisierung, an den Zustand der Digitalisierung in Deutschland denken. Welche Aspekte fehlen denn da noch, Thomas, aus deiner Sicht?
Das ist keine so einfache Frage, weil man immer überlegen muss, was heißt an der Stelle Digitalisierung? Ich denke vor allem, dass uns hier so ein bisschen Augenmaß dafür fehlt, wie wir bei der Digitalisierung mit dem Thema Datenschutz umgehen. Also mich treibt das unheimlich um, wenn ich gucke, dass manche Dinge vor wirklich vielen, vielen Jahren angestoßen wurden. Als Beispiel einfach mal Thema Smart Meter, Messstellenbetriebsgesetz. Also das ist einfach, weil wir auch ein Rechenzentrum betreiben, weil wir auch viele Standorte haben, halt ein Ding. Ich finde das unheimlich wichtig. Es ist auch für die Energiewende wichtig, dass jeder seinen Stromverbrauch im Blick haben kann, dass die Energieversorger es genau messen können. Und wir haben irgendwo 2016 Messstellenbetriebsgesetz bekommen in Deutschland, was das Smart Meter in seiner Funktion skizziert hat, aber halt auch relativ hohe Anforderungen an Datenschutz etc. gestellt hat. Ist natürlich wichtig, ganz klar. Aber ich glaube, dass die Sorgen da zum Teil auch zu stark gewichtet wurden. Und wir sind jetzt irgendwo 9 Jahre weiter und es ist noch immer nicht so, dass ein Smart Meter bei jeder Installation eines Netzanschlusses automatisch dabei ist. Im Gegenzug, ich laufe immer noch dem Netzbetreiber hinterher oder alternativen Messstellenbetreibern, um überhaupt an diese Dinger heranzukommen. Und andere Länder in Europa sind da weiter. Die haben vielleicht inzwischen eine Quote von 90% verbaute Smart Meter. Wir sind, ich weiß nicht, 10%, keinesfalls über 20. Und das finde ich halt unglaublich. Ich meine, es werden immer so Schreckensszenarien ausgemalt, wenn jetzt irgendwo das Smart Meter unsicher ist, die Daten geraten in falsche Hände, dann kann irgendjemand gucken, wann ich zu Hause bin, weil dann verbrauche ich viel Strom. Und das muss deswegen unbedingt sicher sein. Und ich frage mich halt, ob das wirklich die Gefahr ist, weil wenn ich ein Smart Meter habe, dann fange ich an, meinen Verbrauch dynamisch zu steuern, dann verbrauche ich den Strom, wenn der Strom günstig ist. Und dann läuft die Waschmaschine nicht, wenn ich zu Hause bin, sondern wenn der Strom günstig ist, um meine Wärmepumpe heizt dann ihr warmes Wasser, wenn der Strom günstig ist, auf Vorrat und nicht, weil ich gerade dusche. Also irgendwo, ich frage mich halt, ob wir da richtig unterwegs sind. Aber wie gesagt, 9 Jahre später und ich glaube, das müsste eigentlich auch anders gehen. Das ist so bei mir ein Beispiel, wo die Digitalisierung sich selber im Weg steht.
Diese bürokratischen Hürden, die du da hast, die uns auferlegt werden, das siehst du auch schon als Beispiel mal, wenn ich aus dem Glasfaserumfeld mal ein bisschen rausgehe, geh mal in die Verwaltung rein oder sowas, dass du heute den Personalausweis oder andere Themen quasi immer noch nicht richtig digital beschränken, immer noch Termine machen musst, immer noch dies und das und jenes. Also da hat sich schon einiges aufgestaut, wo wir noch viel, viel Luft nach oben haben. Ja? Und was du, glaube ich, auch grob angesprochen hast, ist, oder was ein Aspekt ich noch in der Thematik noch mitsehe, ist auch, dass du natürlich aber auch diese Bildung, diese digitale Bildung, dieses Fortführen mit diesen Medien, die du momentan hast, zum Beispiel Schüler oder Lehrer, denen du schon jetzt mitgeben musst in der Thematik. Also ich glaube, da hängen wir ganz massiv hinten dran und glaube ich, haben wir viel, viel Luft nach oben, ja.
Jetzt hat ja Cisco kürzlich so einen Digitalkompass 2025 herausgegeben und da heißt es ja, dass die Digitalisierung seit der Pandemie langsam vorankommen würde. Jetzt entnehme ich aber eurer beider Antworten, dass ihr einen ganz anderen Eindruck habt. Oder würdet ihr auch sagen, langsam schon, aber nicht schnell genug, Thomas?
Ja, ich frage mich halt, ob sie seit der Pandemie langsam vorankommt. Ich habe so das Gefühl, erstmal hat uns die Pandemie ja in Sachen Digitalisierung einen sehr überraschenden und plötzlichen Schub gebracht. Also plötzlich war Homeoffice wichtig, plötzlich war eine vernünftige Telefonieanlagenintegration wichtig, plötzlich wurden alle Meetings in Videokonferenzen gemacht und das wurde alles in wenigen Monaten oder Wochen bis Monaten konzipiert, gestemmt und geleistet. Und das hat zumindest auch bei uns im Unternehmen, aber auch bei vielen Kunden erstmal einen richtigen Sprung nach vorne gebracht. Und ich glaube, danach waren dann erstmal wieder andere Themen wichtiger und dann ging es definitiv nicht mehr so schnell voran im Vergleich zu diesen Monaten, in denen es richtig schnell ging. Aber ob die jetzt gezielt seit der Pandemie langsamer vorankommt im Vergleich mit davor, das, ich weiß nicht, da fehlt mir so ein bisschen ein Eindruck, dass das wirklich stimmt.
Also ich würde schon sagen, dass Deutschland hinter den Erwartungen, hinter unseren internationalen Partnern der hängt auf jeden Fall. Also wenn du mal an die anderen Länder teilweise rangehst, der Thomas hat es ja gerade angesprochen, ich glaube, wenn wir die Pandemie nicht gehabt hätten, ja, wäre der Bandbreitenausbau, glaube ich, nicht so vorangekommen, wie wir jetzt haben. Ja, wir sind mehr in diesem virtuellen Sektor unterwegs, wir sind mehr in diesen Calls unterwegs, in diesen WebEx-Calls oder Teams-Calls, wie man sie nennt. Ich glaube, das hat schon Fahrt angenommen. Und ich will nochmal auf den einen Punkt zurückgehen, wenn ich jetzt nochmal in Behörden reingehe, ich war gestern auf dem Elternabend gewesen mit meiner Tochter, wenn ich jetzt reingucke, gibt es noch die Tafel mit der Kreide. Also wir sind auf dem Stand momentan schon, auch die jungen Leute daran zu führen, sodass ich einfach sage, ja, da haben wir viel, viel Arbeit in meinen Augen noch, ja, und das sehen wir auch bei unseren Kunden teilweise, ja, da wirklich auch noch bei vielen noch die Akzeptanz auch noch so ein bisschen fehlt bei dem einen oder anderen Kunden, das sehen wir schon ganz deutlich, ja.
Was sind dann die Punkte, über die sich die Unternehmen Sorgen machen?
Das sind diese Themen wie Datenschutz, wie Datensicherheit, die sehr, sehr hoch gesetzt werden. Ja, und natürlich, dass auch mit diesen Hürden verbunden sind, Thomas. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber das gibt ja wahrscheinlich auch solche Anforderungen bezüglich sichere Netze. Ja, das wird schon schwierig teilweise. Ja.
Klar, das ist schon so, dass wir in Deutschland oftmals eher die Bedenken in den Vordergrund stellen. Was kann alles schiefgehen, wenn wir das anpacken? Und weniger halt erstmal das Vorankommen. Das ist schon richtig. Das ist auch mein Eindruck.
Was sind denn die Produkte, die die Kunden am meisten interessieren? Sind das hauptsächlich Mehrwertdienste?
Ja, ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, über was für Kunden wir reden. Also wir sind ja auf der einen Seite jemand, der ein Glasfasernetz und TK-Dienste anbietet und auf der anderen Seite jemand, der ein Rechenzentrum anbietet. Und klar, also Verfügbarkeit digitaler Dienste aus Anwendersicht ist heute selbstverständlich, das muss einfach laufen. Aber trotzdem muss sich der Betreiber der Dienste ja Gedanken machen, wie er das hinbekommt. Und da sind wir mit dem Rechenzentrum ja schon jemand, der das genau dem Kunden verkauft. Also stell deine IT zu uns, weil wir können dir einfach eine bessere und eine verfügbarere Betriebsumgebung für deine Serversysteme bieten, als du es im eigenen Unternehmen machen kannst. Also mal zumindest, wenn wir das auf kleine und mittelgroße Unternehmen beziehen, stimmt das auf jeden Fall. Große Unternehmen können sich natürlich auch ein eigenes Rechenzentrum dahinsetzen, was entsprechend gut aufgestellt ist. Aber für uns sind das erstmal die Mehrwerte und natürlich ist das ein Punkt, womit wir Kunden gewinnen, dass wir sagen, bei uns hast du eine hochverfügbare Internetversorgung, weil natürlich hat unser Rechenzentrum mehrere Hausanschlüsse und alle Möglichkeiten, diese Dienste auch an den einzelnen Server zu liefern. Natürlich hat unser Rechenzentrum eine hochverfügbare Energieversorgung. Wir haben einen Notstromgenerator und alles, was dazugehört. Und natürlich ist die Kühlung auch so redundant aufgesetzt, dass die Kühlung immer funktioniert. Und all das gehört zur Verfügbarkeit von digitalen Diensten. Und damit ist das für uns durchaus ein Argument, in dieser Kundensparte auch Kunden zu gewinnen. Ich meine, anders sieht es dann auf der TK-Seite aus. Also wenn wir Internetleitungen an Kunden anbieten, dann ist das natürlich schon irgendwo so. Klar erwartet der Kunde eine hochverfügbare Leitung, aber natürlich kann immer ein einzelner Internetanschluss kaputt gehen und dass Kunden halt hingehen und sagen, ich nehme das Geld in die Hand, mir mehrere Internetanschlüsse zu leisten. Auch da als Verbraucher, als Abnehmer hochverfügbar zu sein, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Und da sind in meinen Augen viele Kunden noch ja zu wenig sensibel. Also in der Regel merkt man dann erst, wenn der Ausfall wirklich mal da ist, wie abhängig man davon ist und dass das doch wehtut, wenn man einen ganzen Arbeitstag, hier in der Region ist das kürzlich passiert, dass ein namhafter Wettbewerber einen Ausfall hatte, der morgens um 9 anfing und um 17 Uhr abends behoben war. Und das tut dann weh, wenn man da nicht vorher drüber nachdenkt.
Timo, womit geht ihr denn auf Kundenfang?
Ja, ich würde nochmal auf den Thomas seinen Punkt nochmal ganz kurz eingehen, der Thematik, weil wir haben ja knappe, ich glaube, über 70, 80 Kunden im Service-Provider-Umfeld. Und das, was der Thomas sagt, die Verfügbarkeit, das Netz, das ist ein unheimliches großes Gut. Ja. Also ich bin jetzt selber Glasfaser Nutzer geworden seit kurzem, ja, und dann merkst du natürlich schon, was du jetzt für eine Performance hinten dran hast. Und wenn mal das Fußballspiel, sage ich mal, wenn ich mit vielen Providern spreche, wenn die immer ihre Peaks haben, wenn irgendwie Champions League ist oder irgendwas, und es funktioniert nicht richtig, es ruckelt, da ist da schon sehr viel Ärger hinten dran. Gerade bei so Live-Themen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wahrscheinlich auch so, da sind die Latenzzeiten, gehen da massiv hoch. Und dann merkst du halt mal hinten dran auch, dass ich, wenn ich einen guten Partner hinten dran habe und eine gute Stabilität, und wie du selber gesagt hast, die Ausfallthematik, die Netzwerksicherheit und vielleicht auch die Redundanz und alles, was du vorhin aufgezählt hast, ist das schon ein sehr wichtiges Gut auch bei unseren Kunden. Was mir aber auch noch ein bisschen merken, weil du ja vorhin gefragt hast, Andrea, auch die Kundengewinnung und vielleicht noch kurz bei den Service-Providern, man schaut sich aber auch auf andere Ebenen momentan um. Also man schaut natürlich auch, wie jetzt Thomas auch gesagt hat, wie kann ich mein Portfolio auch erweitern? Wie biete ich eine Data-Center-Lösung für meine Kunden noch mit an? Weil das Thema TK, ich glaube, Thomas, da sind wir uns einig, denke ich mal, das wird irgendwie früher oder später wird es nicht mehr so sein, was vielleicht mal im Service-Provider-Umfeld auch ein bisschen natürlich auch so diese Geldfluss, diese Cash-Kauf vielleicht auch so ein bisschen war. Früher fällt irgendwann mal weg, ja. Und das ist natürlich auch das Thema, dass man sich über Third-Party-Lösungen unterhält. Also jetzt mit uns zum Beispiel spezielle Themen, dass Kunden sich mit uns unterhalten, wie wir zum Beispiel eine WLAN-Lösung. Also es gibt Kunden, die Geschäftskunden, also Privatkunden haben. Meistens ist es für Geschäftskunden zum Beispiel Krankenhäuser, sei es aber auch Retailer, die betreut werden von unseren Service-Providern, wo wir uns mit der Third-Party-Lösung unterhalten, wie man vielleicht ein Thema WLAN nochmal mit anbieten kann, was draußen am Markt dann ja, noch einen weiteren Mehrwert bieten kann. Und mit uns, sage ich mal, im Rucksack ist es natürlich eine schöne, interessante Sache, weil dort sind wir die Fachleute und können dort auch entsprechend Expertise bei verschiedenen Third-Party-Themen mitliefern, die dann der Service-Provider wieder weitervermarkten kann mit uns, ja.
Thomas, welche Rolle spielen in Aachen Hochschulen wie die RWTH Aachen beim Netzausbau?
Ja gut, die RWTH Aachen und wir haben ja auch noch die FH Aachen hier als ja, Hochschulkonglomerat sind natürlich ein spannender Punkt in Aachen, ganz klar, weil sie einfach einen unheimlich großen Stellenwert hier haben. Also dem kann man sich nicht entziehen. In Sachen Netzausbau ist das weniger aufregend für uns, weil die RWTH halt tatsächlich so groß ist und so aufgestellt ist, dass sie ihr Netz eigentlich selber bauen. Also auch die Glasfasern durch die Stadt auf den halbwegs überschaubaren Campusstrecken organisieren die selber und bauen da quasi so ihr paralleles Netz und auch die Internetanbindung über das Wissenschaftsnetz. Also da sind wir weitestgehend außen vor, infrastrukturell. Ja, die eine oder andere Strecke können wir, sagen wir mal, an den Kunden bringen. Also die Hochschule hat auch abgelegene Standorte, wo dann gerne mal auf unsere Dienste zurückgegriffen wird, um irgendein Institut noch mit ins Netz zu integrieren. Dafür gibt es Netzübergabepunkte. Und ansonsten hat es für den Infrastrukturausbau hier jetzt nicht so den direkten Impact. Also spannender ist das ganze Hochschulumfeld eigentlich eher, wenn es um Innovationskraft geht, wenn man schaut, was für Unternehmen, also Spin-offs, Start-ups aus dem Hochschulumfeld hier entstehen und hier groß werden. Das ist dann, ich denke, das, was die Region, aber auch uns dann halt mitprägt, dass wir da eine unheimliche Innovationskraft haben, dass wir natürlich Unternehmen haben, die schnell wachsen, dauernd umziehen müssen, weswegen man dann immer irgendwie gefordert ist, noch neue Gebäude anzuschließen, damit man die Kunden auch nur behalten kann. Und das, klar, also einen gewissen Impact hat das auf jeden Fall mit den Hochschulen bei uns und es ist vor allem halt auch sehr spannend mitzubekommen, was sich da alles so tut.
Aber jetzt nicht auf technologischer Ebene, sondern eher so, wie du gerade auch gesagt hast, von Spin-offs von Hochschulen, dass sie wieder neue Ideen, eine neue Innovation dann hier eben in Deutschland umsetzen und weniger jetzt, was das Thema Infrastruktur betrifft.
Ja, für schließt uns ans Netz an. Es kommt sicherlich vor, dann sind diese Unternehmen aber halt eher normale Kunden. Und das, was die Kehrseite mit sich bringt, oder was dann das Thema digitale Dienste mit sich bringt, also ein Startup, was eine Idee hat, will früher oder später natürlich auch Server betreiben, um die Dienste zu implementieren, auszuprobieren, an den Kunden zu bringen. Und da haben wir halt irgendwo den Punkt, dass wir auf der einen Seite versuchen, natürlich passende Angebote für diese Startups und für entsprechende Unternehmen zu schaffen, weil wir so ein bisschen dagegen ankämpfen, dass natürlich gerade in Sachen Serverbetrieb oder Virtualisierung eine Google, eine Amazon, AWS viel mehr in den Köpfen der Menschen drin sind. Also die müssen nichts mehr tun oder die haben schon viel getan für ihr Marketing und wir sind da eher für jemanden, der in das Thema Dienste reinkommt, noch die unbekannte Alternative und dann den Unternehmen darzulegen, wir sind eine regionale Alternative, wir haben ein Rechenzentrum, wir können das auch, ihr könnt das auch bei uns machen, es ist in vielen Fällen sogar günstiger, als es bei Amazon zu machen. Man hat bessere Latenzen, weil die Wege kürzer sind über die Datenleitung, die Bandbreiten sind gegebenenfalls höher, als wenn ich alles über einen Standard-Internetanschluss abwickeln muss. Also es sind durchaus Punkte, wo wir versuchen, uns darauf einzurichten, wo wir versuchen, Bewusstsein zu schaffen, Kunden zu gewinnen. Und ja, das fordert einen, das macht auch Spaß, aber es ist nicht immer einfach.
Ist da nicht auch für euer Gedanke das Thema Made in Germany sozusagen, dass die Amazons, also die AWS und allem dran, das ist ja auch dieser politische Sektor, der so ein bisschen jetzt momentan rumspringt, ist das nicht auch ein Mehrwert für euch? Weil für vielen Kunden ist es so, also wir haben ja auch der eine oder andere Kunde, der auch das Thema RZ anbietet, betreibt und sowas und der schon diesen regionalen Ansatz, aber auch dieses Made in Germany auch drin hat, ja.
Das Thema Made in Germany oder einfach zu wissen, wo man seine Dienste hostet, wo die Daten liegen, wer darauf Zugriff hat, ist natürlich ein wichtiger Punkt für die Kunden, die zu uns kommen. Aber gerade neu gegründete Unternehmen, Startups, erstmal dahin zu bekommen, dass es wichtig ist, darüber nachzudenken, wo die Daten liegen. Das ist ja, wenn ich Gründer bin und sage, ich will jetzt irgendwas ausprobieren und ich will die ersten Kunden darauf packen, nicht das Erste, woran ich denke, sondern vielleicht das zweite, das dritte oder im Zweifelsfall denke ich da noch gar nicht dran, sondern erst wenn mal ein kritischer Kunde nachfragt, hängt natürlich ganz stark davon ab, in welchen Branchen so jemand aktiv ist. Wenn er im Energiebereich ist, dann wird er sehr schnell darauf stoßen, dass das wichtige Punkte sind, weil kritische Infrastruktur in anderen Bereichen vielleicht weniger. Und ja, es ist ein Pluspunkt für uns, wenn jemand darüber nachdenkt. Aber es ist halt eine Herausforderung, einen potenziellen Kunden erstmal dahin zu bekommen, darüber nachzudenken.
Ich würde aber auch ganz gerne nochmal darüber sprechen, ob dieser ganze Markt Infrastruktur, Glasfaserausbau, ob der nicht langsam mal gesättigt ist. Ist nicht diese ganze flächendeckende Ausbau in 2, 3 Jahren erledigt und muss die Infrastruktur dann nur noch administriert werden? Timo, wie ist da so deine Einschätzung und dein Blick in die Zukunft?
In der Thematik, ich glaube, Thomas, da werden wir uns einig sein. Also irgendwann werden die Netze mal gebaut sein. Wie lange das noch dauern wird, das ist die Frage. Ich sage mal, auch diese Goldgräberstimmung, ich glaube, die ist auch vorbei, die in der Pandemie so ein bisschen rausgekommen ist. Ich glaube, es geht jetzt eher auch so um das Thema auch ein bisschen Konsolidierung. Das sieht man auf so einem Markt auch so ein bisschen. Wer hat sich gut vorbereitet momentan? Und irgendwann wird das wirklich auch mal so sein. Also wir erleben ja jetzt schon Kunden momentan. Also wir haben den einen oder anderen, den wir auf der grünen Fläche mit begleiten, wo wir wirklich über diese automatisierten Netze sprechen. Also wirklich komplett einen Ansatz fahren, wo wir wirklich dann mit dem Kunden in diese komplette Beratung von Anfang bis zum Ende, also diese White Spots, die hast du sehr selten in dem Service-Provider-Umfeld, wird Thomas wahrscheinlich bestätigen. Der eine oder andere kommt nochmal raus. Es gibt noch vielleicht einen Investor, der nochmal sagt, ja, ich riskiere es nochmal. Aber ich glaube, wir werden uns da schon hinbewegen, dass irgendwann das wirklich in dieses automatisierte Netz mit reingeht.
Ja, also natürlich, irgendwann wird der Punkt gekommen sein, wo neue Glasfasern zu verlegen nicht mehr der Schwerpunkt sein kann, weil die Versorgung weitestgehend sichergestellt ist. Ob das jetzt in 2, 3 Jahren oder eher in 7 bis 10 Jahren der Fall ist, da wage ich keine Prognose. Gefühlt dauert es eher länger. Es hat sich viel getan in den letzten Jahren, auch gerade natürlich durch die großen investorengetriebenen Glasfaserausbauenden Unternehmen, die der Timo auch gerade schon erwähnt hat. Da sehe ich aber halt auch, dass in den letzten Monaten oder vielleicht auch schon 1,5 Jahren die Stimmung auch so ein bisschen umschlägt. Es findet Konsolidierung statt, es gibt Übernahmen, es gibt Investoren, die sich zurückziehen, weil einfach momentan andere Investments bei höheren Zinsen wieder spannender sind als der Glasfaserausbau. Automatisierung ist ein spannendes Feld, auf jeden Fall. Also am Ende leidet bei uns heute häufig die Bereitstellungszeit noch darunter, dass wir die Glasfaser erstmal verlegen müssen. Da ist dann der manuelle Einrichtungsprozess am Ende auch egal. Meine Vision ist eigentlich, wenn die Glasfasern da liegen und die Endgeräte bei den Kunden stehen, dass der im Kundenportal noch auf irgendein Knöpfchen drückt und sagt, ich brauche heute die Vernetzung von A nach B mit 500 Mbit und naja, ich will jetzt nicht sagen, 30 Sekunden später läuft das, aber vielleicht 5 Minuten später. Aber was jetzt so generell den Glasfaserausbau angeht, also ich sehe da momentan durchaus noch dass wir auch deswegen nicht so vorankommen, weil es doch auch viele Bedenken gibt. Also wir hatten VDSL als Zwischentechnologie und wir erleben heute ganz, ganz viele potenzielle Kunden, Hausbesitzer oder auch Vermieter, die sagen, ich will gerade gar keinen Glasfaseranschluss, mein Netz ist schnell genug, nervt mich damit jetzt nicht, Baustelle ist doof, ihr macht mir hier alles kaputt. Es kostet Geld. Also es gibt 1000 Gründe, weswegen jemand heute keinen Glasfaseranschluss möchte und wahrscheinlicher Bedarf sich erstmal dahin entwickeln muss, dass jemand zustimmt, weil vielleicht seine 100 oder 250 Megabit auf dem VDSL nicht mehr reichen, bevor der wirklich bereit ist, eine Glasfaser im Haus zu akzeptieren. Und ich persönlich finde mit Homes Passed, also meine Glasfaser liegt vor der Haustür, aber ich verdiene kein Geld damit, einfach nichts gewonnen, sondern ich brauche die Glasfaser im Haus und ich brauche einen aktiven Kunden darauf.
Ja, aber wir kommen ja später auf das Thema wahrscheinlich nochmal. Das ist auch das Thema Fachkräftemangel, spielt da natürlich auch mit eine Rolle natürlich, weil du musst, glaube ich, da Ansätze finden, ja, wo du sozusagen die Netze wirklich, wie du gerade gesagt hast, aufs Knöpfchen drückst und dann eigentlich let's go, ja. Aber was du noch, also vielleicht noch als Ergänzung, Thomas, was du noch gesagt hast, das Thema Home Pass, auch Home Activated, ist die Herausforderung und spielt für mich noch so ein bisschen die Rolle, weil ich mir auch ein paar Gedanken darüber gemacht habe. Wir selber im Ort Glasfaser bekommen haben jetzt und warum, habe ich mir gedacht, wow, du hast jetzt eine Bombentechnologie hinten dran, du kannst losgehen. Jetzt haben wir aber einen Ort bei uns, der relativ mit älteren Personen bestückt ist sozusagen. Bestückt ist vielleicht das blöde Wort, aber wo ältere, viele, viel ältere Personen wohnen. Und da mal so reinversetzt, wenn ich jetzt dran denke, mit zwei Kindern, wie viele Geräte wir im Haus haben, wie viel Power wir eigentlich brauchen und auch die Leute, die arbeiten. Und gehe ich jetzt mal in den privaten Bereich, wo dann wirklich jemand nur im Internet surft, um mal so ein bisschen in seine sozialen Medien und sonst so reinzugucken, dann ist das schon ein schwieriges Thema. Und ich glaube, das wird sich auch ein bisschen entwickeln in der Zukunft, weil die vielen Dienste, der Kabelanschluss wird irgendwann mal wahrscheinlich wegfallen. Dann musst du quasi streamen. Also das wird wahrscheinlich irgendwann mal so kommen, dass die Schüssel, die noch irgendwie bei Leuten auf dem Dach ist, irgendwann mal wegkommt. Also könnte ich mir gut vorstellen, ja. Aber das ist auch so ein Prozess, der noch laufen muss. Und wie du schon selber auch schön gesagt hast, dieses Thema, ja, ich habe keine Lust, irgendwie eine Baustelle vor der Tür zu haben, ja, ist auch so ein Aspekt, wobei es relativ entspannt war bei uns jetzt persönlich. Aber ich sehe das schon bei der Generation X. Ist das schon Überredung? Warum, dann wird gesagt, warum brauche ich für die nächsten Monate, Jahre jetzt noch was, wenn ich doch nur ein Handy oder nur ein Tablet im WLAN drin habe oder so, ja?
Ja, klar. Also am Ende, ich versuche bei jedem im privaten Umfeld halt zu sagen, versuch so weitsichtig zu sein. Also die Glasfaser wertet deine Immobilie auf. Irgendwann brauchst du sie und von daher, wenn du es jetzt kriegen kannst, ohne groß daran investieren zu müssen, dann mach's einfach. Aber natürlich, also es gibt genügend, die sagen, ich brauch's nicht. Mein Blumengarten, mein Vorgarten oder ähnliches sind mir gerade wichtiger. Und dann heißt es nein.
Mit welcher Preisentwicklung rechnet ihr denn?
Also auf der einen Seite haben wir ja Anschlüsse in puncto Erschließungskosten. Da ist es natürlich jetzt in den letzten Jahren so gewesen, dass wir unheimlich viele Förderprojekte hatten und in dem Rahmen ist typischerweise auch der Hausanschluss kostenfrei. Ob das dann später, wenn irgendwas nachaktiviert werden muss, weil es nur vor der Tür liegt, dann noch kostenfrei ist, weiß ich nicht. Hängt so ein bisschen vom Marketingkonzept des Anbieters ab. Was den Internetanschluss selber angeht, haben wir in den letzten Jahren eigentlich eher beobachtet, dass die Preise wieder nach oben gehen. Also es ist ja schon so, dass wir ja Phasen hatten, als es für 20 € einen DSL-Anschluss gab. Und ja, ich glaube, inzwischen sind wir eher bei 35 € aufwärts. Also das war halt ein ruinöser Wettbewerb, der basierte auf relativ günstigen Vorleistungspreisen für die Kupferstrippe bei der Telekom, also für die Teilnehmeranschlussleitung. Und dass das jetzt halt mit schnelleren Leitungen, mit ja, einer konsolidierenden Wettbewerb dann nicht mehr so ist, da sind wir, glaube ich, alle relativ froh drum. Aber es ist schon so, dass ja, man heute häufig für einen Glasfaseranschluss schon noch irgendwo ein paar Euro mehr verlangen muss als ein VDSL-Anbieter. Und das macht eben diesen Wettbewerb dann halt auch so schwierig, weil die VDSL Durchdringung noch relativ hoch ist, zumindest hier in den Städten. Also es gibt Szenarien in der Fläche, auf dem Land, wo das ganz anders aussieht. Und da sind einfach auch die Entfernungen größer. Und da funktioniert dann am Ende für schnelles Internet auch nur die Glasfaser wirklich.
Regulatorik, ist das Thema für euch ein Verhinderer oder Beschleuniger?
Es ist eigentlich ein Beschleuniger als auch ein Verhinderer irgendwie. Also es gibt für mich so zwei Themen. Einmal musst du natürlich irgendwie eine Regulation irgendwie haben. Ja, wenn ich an das Datenschutzgrundverordnung-Thema denke, natürlich könntest du es ein bisschen in der abgespeckten Version machen, aber du brauchst ein paar Regeln, brauchst du in meinen Augen. Also du brauchst ein paar klare Rahmenbedingungen, die geschafft werden müssen. Also da bin ich schon dabei, dass du einen Teil machen musst. Muss es immer das komplett große Rad sein? Weiß ich nicht, ja. So, und als Verhinderer, ich hatte es vorhin schon gesagt, ich muss immer an meine Auftritte im Rathaus denken oder so, ist die bürokratischen Hürden, die du hast. Also wenn ich an diese Grundsteuerbescheide denke, die jeder ausfüllen musste, die irgendwie im Netz nochmal gemacht werden mussten, weil irgendwie Daten nicht da waren. Oder auch wenn du an diese Kosten denkst, also wenn ich denke, dass BSI-Verordnung oder auch ISO-Zertifizierung, was du da für Geld für Arbeit mit reinsteckst, um irgendwas zu haben, was du eigentlich schon lebst, ja, was gefordert wird heutzutage, aber auch von den Kunden wird es gefordert. Diese ganzen Zertifizierungen, die du heute brauchst, an Ausschreibungen zum Beispiel teilzunehmen, Thomas. Ich denke, das wird bei euch bei der Stadt wahrscheinlich genauso sein. Irgendwas musst du auch mitbringen. Ja, und das wird schon, ja, es verlangsamt halt in meinen Augen so ein bisschen halt auch diese Einführung, diese Technologie. Es ist halt von neuen Technologien. Es ist so ein bisschen auch das Thema, es hat wahrscheinlich auch die Lust dann vergeht, wenn ich schon irgendwie die Ordner wälzen muss und mich von Amt zu Amt rennen muss. Also es hat für mich so, ja, Vor- und Nachteile, ja. Vielleicht habe ich die Nachteile jetzt ein bisschen extremer aufgezählt wie die Vorteile, aber ich habe es jetzt mal aus zwei Brillen einfach gesehen, aus dieser geschäftlichen Thematik, als auch so ein bisschen aus dieser privaten
Ja, ich
Sicht,
glaube, da
ja.
bin ich bei dir. Also am Ende, ist man ganz schnell an dem Punkt, dass man sagt, es ufert aus. Also das, was wir an bürokratischen Dingen unternehmen müssen, ist heutzutage einfach ungleich viel mehr, als es vor 5 oder vor 10 Jahren war. Und es kommt regelmäßig was Neues dazu. Und zumindest was so das allgemeine Wirtschaftsleben angeht, mit klar BSI und ISO-Zertifizierung und Nachhaltigkeits- und Lieferketten und allem Möglichen, da ist man wirklich irgendwann auch als kleines Unternehmen an dem Punkt, dass man sagt, ich brauche ohne Ende externe Berater oder ich brauche eigene Kräfte für sowas. Und das kostet alles erstmal natürlich fürchterlich viel Geld. Es hat sicherlich auch positive Dinge, die damit bewirkt werden sollen, aber ob das noch in der Relation zueinander steht, ist an der einen oder anderen Stelle wirklich fraglich. Und dass alles schöner ist, als hier zu sitzen und irgendwelche Reports auszufüllen, weil das Landesamt für Statistik, das Bundesamt für Statistik und die Bundesnetzagentur und noch mindestens 3 weitere Stellen irgendwelche Listen haben wollen, welche Gebäude man denn versorgt, den Infrastrukturatlas zu füttern, Tarife zu melden und alles. Es ist schon in unserer Branche auf jeden Fall immens. Von der privaten Seite will ich jetzt gar nicht sagen, klar. Also das Thema Grundsteuerreform und in dem einen Portal des Landes nachzugucken, die Daten abzuschreiben, wenn jemand im anderen wieder einfügen muss, da hat sich mir das dann auch nicht erschlossen. Also 1/3 der Informationen kam von mir und den Rest habe ich aus irgendeinem Portal in irgendein anderes übertragen. Das hätte sicherlich vernünftiger gehen können. Ja, ich war bei der Frage nach der Regulatorik eben noch so ein bisschen beim Glasfaserausbau gedanklich auch unterwegs. Da hat man ja versucht, einiges zu vereinfachen, also mit dem TKG, mit One-Stop-Shopping, und eigentlich soll man nur noch einen Bauantrag stellen müssen, der dann umfänglich bearbeitet wird, damit man dann bauen darf oder nicht bauen darf, bis hin zu, wenn nicht schnell genug die Antwort kommt, dann darfst du auf jeden Fall bauen. Ist leider alles nicht so schön, wie es sich anhört, und funktioniert auch nicht so, wie es mal gedacht war. Am Ende sind wir auch heute noch so, dass wir viele Anträge stellen müssen, häufig dann auch nacheinander, weil man erst in einem einen Antrag erfährt, dass man dann für Bodendenkmäler, Archäologie oder Ähnliches noch Gutachten machen darf und noch Anträge an andere Stellen hinterher schieben muss. Das ist durchaus dann, naja, auf der einen Seite natürlich auch gerechtfertigt. Wir alle freuen uns, wenn mal wieder irgendwer ein Skelett ausgebuddelt hat, was 500 Jahre alt ist, passiert ja in Aachen häufiger. Aber am Ende leidet dann der Kunde, der auf seinen Anschluss wartet und muss sich noch ein paar Wochen länger gedulden.
Fachkräftemangel, würdet ihr eigentlich sagen, dass es einen Fachkräftemangel gibt, Timo?
Das ist eine Frage, die du mit Ja beantworten kannst oder mit Nein. Nein, Spaß. Also man muss es immer so ein bisschen auseinanderziehen, der Thematik. Ich sehe es ja selber jetzt bei uns oder auch bei uns im Unternehmen, weiß nicht, wie es bei euch, Thomas, ist. Wenn wir Schlüsselstellen suchen, das ist nicht besonders einfach. Ja? Und das haben aber viele Unternehmen, also nicht nur wir, das haben viele. Wir reden ja mit vielen Marktbegleitern, mit vielen Kunden, und die haben ja alle das gleiche Problem. Auch wenn man draußen liest, irgendwie werden wieder irgendwo Stellen abgebaut. Die Leute sind ja nicht im Markt zugeführt. Das sind meistens dann Mitarbeiter, die dann schon irgendwie Tag X, Y, Z haben und irgendwie auf Alterszeit oder sonst was vorbereitet werden, weil wir kriegen es sehr selten, also ich kriege es sehr selten mit, muss ich auch dazu sagen, dass halt jetzt wirklich auch Leute, die nicht in diese Strukturen reingehören, dann einfach freigesetzt werden, weil die Leute werden gebraucht. Also man kann das schon so beziffern, dass wir einen haben hier in Deutschland. Ja?
Ich sehe das ähnlich. Also ganz klar, es hängt davon ab, in welche Branche man guckt. Also Pflege hast du schon genannt. Ich denke, im Handwerk ist es auch ganz offensichtlich. Wenn ich heute irgendeinen Handwerker brauche, dann warte ich gegebenenfalls lange, bevor der Zeit hat, weil er einfach, ja, die Leute fehlen, um alle Aufträge abzuarbeiten.
Wie ist die Situation denn in der IT?
In der IT ist es, ja, natürlich auch so, dass nicht so viel nachkommt oder zur Verfügung steht, wie es gut wäre. Merkt man vor allem nicht daran, dass man keinen mehr findet, sondern dass natürlich auch die Gehälter nach oben gehen. Und man konkurriert aber in der IT halt auch so gesehen weltweit. Also ich meine, der Handwerker arbeitet lokal und die Pflegekraft arbeitet lokal, und in der IT sind wir ja doch schon, auch wenn gerade ein paar große Unternehmen versuchen, das wieder zurückzudrehen, relativ viel mit Homeoffice unterwegs. Und auf der einen Seite ist das vorteilhaft, weil ich habe heute auch dann halt Arbeitnehmer, die einfach gar nicht in Aachen sitzen, sondern nur oder fast nur remote arbeiten und nur einmal im Monat vorbeigucken. Und ja, diese Person hätte ich halt nicht gefunden, wenn das nicht möglich wäre. Aber es heißt im Umkehrzug halt auch, dass Mitarbeiter, die in Aachen sitzen, im Zweifelsfall dem kompletten Arbeitsmarkt weltweit zur Verfügung stehen. Und es gibt durchaus Länder, die in der IT deutlich mehr Geld in die Hand nehmen für ihre Fachkräfte als wir in Deutschland. Und das ist natürlich schon ein gewisses Problem. Und es ist halt nur so, weil nicht ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte da sind.
Könnten denn Managed Services das sein, was Osteuropa für den Fachkräftemangel im Pflegesektor bei uns ist?
Spannende Frage, Nedit. Also ich habe gestern ganz witzig, ich habe gestern zufällig in Nachrichten geguckt und weil ich von Pflege gesagt habe, also Pflege ist wohl in den letzten Monaten ein bisschen leicht nach oben gegangen, aber das, was wir brauchen, um irgendwie das zu erreichen, was wir gerne haben wollen, ist noch viel Luft nach oben. Also da gibt es so eine kleine Tendenz nach oben. Hatte ich gestern vielleicht noch als kleiner Einschub, aber Thomas, was du gesagt hast, mit den Handwerken bin ich bei dir. Aber würde ich das jetzt so vergleichen? Ah, ich glaube es eher nicht. Also ich glaube eher, die Unternehmen, was ich vorhin so kurz gesagt habe, konzentrieren sich jetzt auf ihre Kernthemen einfach. Ja. Man konzentriert sich auf ihren Schwerpunkt und man guckt natürlich auch, und das sehen wir bei vielen Kunden, wie kann ich meine einfachen Tätigkeiten erstmal, wie kann ich da einen Partner mit ins Boot nehmen? Ja, also sprich erstmal, um einfache Themen sich anzuschauen. Ja, also wie kann ich einen Partner mit ins Boot nehmen? Wir sehen das momentan auch, dass wir mit vielen Kunden über diese Art Managed Services reden. Ja, man muss das immer unterscheiden. As a Service sagen wir eigentlich dazu. Ja, man muss das ein bisschen auch unterscheiden, auch in der Begrifflichkeit. Aber wir sehen das schon, dass viele Kunden heute auch schon hingehen. Auch in den Service-Providern sehen wir das. Also wenn ich vom Enterprise-Sektor wegbringe, da ist es schon ein bisschen mehr, eine WLAN-Infrastruktur einfach rausgeben. Wir reden über einen Betrieb von der Cisco-Plattform, die wir übernehmen können. Wir reden aber auch von der Security, die wir im Managed sozusagen übernehmen können oder As-a-Service übernehmen können. Also da reden wir schon im Enterprise-Feld als PandaCom schon sehr, sehr lange mit unseren Kunden und wir sehen auch, dass die Tendenz da sehr, sehr stark nach oben geht. Ja, also das kriegen wir schon mit. Das sehen wir jetzt auch schon. Es gibt aber auch Kunden, die rudern so ein Teil ein bisschen zurück. Also wir hatten jetzt auch so ein Thema gehabt. Es gibt Kunden, die sagen, nee, ich will das alles wieder in-house haben. Auch ja, große Kunden, also wo man da sagen, oh, riesengroße Kunden, auch weltweit aufgestellt, die sich irgendwo das Service Desk irgendwo noch im Ausland aufgebaut haben, die auch ihre Leute auslasten müssen, die sagen, ja, ich ruder halt wieder zurück. So, und in dem Service-Provider-Umfeld, um dann nur den Switch so ein bisschen zu machen, sehen wir es auch, dass die Netze und die Unternehmen, die damals, Thomas, du wirst wahrscheinlich betätigen, wir haben auch viele Kunden, mit denen sind wir gewachsen. Wir machen das jetzt seit dem Service-Provider-Umfeld über 25 Jahre machen wir das jetzt, ja. Und da haben die Kunden damals mal mit einem kleinen Laden, Telekommunikationsladen angefangen. Das ist so, was ich mir mitbekomme, finde ich aber ganz cool, wenn dann die Inhaber dann auch von ihrem Werdegang erzählen. Ja, das ist ja bei euch so ähnlich, diese Gründung einfach. Wir merken aber jetzt, es wird alles größer, komplexer. Die Leute, die One-Man-Show, die es früher gab, ja, wir haben Kunden, die sagen, ich sitze im Service-Desk, ich muss heute noch spleißen. Die sagen, ich muss Betriebsthemen nach außen geben einfach. Ja. Ihr müsst unsere Netze überwachen, ihr müsst aber auch mit uns einen SLA-Vertrag machen. Ich kann mir nicht nur noch die Ersatzteile hinten dran legen. Ich habe nicht diese Chance, weil mein Netz größer wird, es ist alles komplexer für mich. Also ich brauche jetzt so einen Partner, ich sag's mal, wie die PandaCom jetzt hier, die uns da so ein bisschen was von den Schultern runternimmt. Also das merken wir schon, dass auch in dem Service-Provider-Umfeld mehr wird, weil da auch die Leute nicht da sind und die Expertise und man sich auf sein Kerngeschäft, sage ich mal, fokussieren möchte, ja?
Schwieriger Punkt. Ja, ich denke, da hast du recht, aber ich sehe es bei uns natürlich ein bisschen anders, wenn ich über unsere Kundenklientel nachdenke. Also Managed Services ist etwas, was wir auch anbieten. Also es fängt mit einem einfachen Storage für Backups zum Beispiel an und am Ende Managed Firewall oder gemanagte Switche, Netzwerk, alles Dinge, die wir unseren Kunden auch anbieten können. Aber ich bin momentan nicht sicher, ob das jetzt tatsächlich der Punkt ist, dass das halt dem Fachkräftemangel entgegenwirkt, weil aus unserer Erfahrung, so wie es bisher läuft, sind das halt eher die Unternehmen, die sich sonst die Fachkraft gar nicht leisten würden. Also dann bringe ich die gemanagte Firewall oder das VPN dann eher in Unternehmen, wo sonst überhaupt niemand wäre, der sich um die vernünftige IT kümmert. Also Variante 1, ich stelle einen Router dahin, ich will jetzt nicht irgendeinen konkreten Namen nennen und bastel mir damit irgendwas, was da drauf ist, ein VPN. Oder Variante 2, ich lasse das Ganze halt professionell betreiben von meinem Anbieter und weiß dann halt, dass es sicher ist, weil da jemand drauf guckt, weil jemand die Logs auswertet, weil derjenige regelmäßig Software-Updates macht etc. Ich erreiche noch nicht so die Unternehmen, die halt sagen, ich will das an euch outsourcen, weil ich die Leute nicht finde. Sondern halt eher sind Produkte von der Stange, die sind schon noch eher Low-Level und erreichen damit halt eher die Kunden, die sagen, ich habe kein großes Budget für IT-Fachkräfte und deswegen lasse ich das meinen Provider machen.
Spannend eigentlich. Also es ist so die andere Seite. Also die Seite, hatte ich ja vorhin gesagt, also es gibt jetzt auch schon Kunden, die arbeiten jetzt schon vor, die wissen, da geht 2, 3, 4 Leute, die gehen quasi in Rente und die fangen jetzt schon an sozusagen, die finden keine Leute und runter sagen, okay, ich gehe in diesen Ansatz, dass ich halt diesen Service mit einem Serviceanbieter oder mit einem Systemintegrator sozusagen, dass ich die nach draußen gebe. Ja, aber das ist ein spannender Ansatz. Ja. Also das, wir merken das schon, dass man 2, 3 Jahre schon jetzt schon vorplant so ein bisschen. Der eine oder andere fängt damit schon ein bisschen an, ja.
Ja, ich denke, ihr seid natürlich mit euren Angeboten dann mehr bei großen Enterprises unterwegs, die halt entsprechende Abteilungen haben, die vielleicht gerade dann Schwierigkeiten haben, dass da Personal nachwächst, während wir natürlich vielfach irgendwo eher in dem Bereich sind, dass wir einen kleinen Handwerksbetrieb oder Ähnliches in der Kundschaft haben und dessen Probleme versuchen zu lösen, damit er sich ja trotzdem vernünftig aufstellen kann.
Wie machen es denn die anderen europäischen Länder in Sachen Managed Services und Fachkräftemangel?
Also bei meinem letzten Arbeitgeber vor 12 Jahren gab es immer im Vertrieb das Thema, dass UK, und ich damals war die Mutter UK gewesen, immer mehr Managed Service Ansätze hatte, also größere Kunden, die in diesen Managed Service Ansatz rausgegangen ist. Also das ist so ein Fazit. Könnte mir jetzt aber schon vorstellen, also ich nur vorstellen, dass durch diese Regularien, durch die Einfachheit halber, sage ich vielleicht mal in den einen oder anderen Ländern, wenn ich jetzt an USA denke, da hast du ja an jeder Ecke irgendwie WLAN. Ich weiß nicht, wie man da mit dem Security umgeht, aber wie ich damals in den USA war, war das relativ einfach, reingeklickt und los ging's. Auch mit diesem Datenthema, sei es Facebook oder wie sie alle heißen, wird ja auch nicht, wir haben große Regularien, USA kenne ich sie zu wenig, können mir schon vorstellen, dass es da vielleicht ein schnellerer Treiber ist. Ja? Also Bauchgefühl, ja.
Künstliche Intelligenz, ist das eigentlich eine Randerscheinung? Wie müssen die Netzbetreiber in Sachen Infrastruktur da planen?
Künstliche Intelligenz jetzt nur als Randerscheinung abzutun, würde ich mich gerade schwer tun, weil ich glaube schon, dass wir vom Anwendungszweck her da gerade sehr, sehr spannende Dinge erleben. Also auf der einen Seite Sachen Arbeitserleichterung hält sich immer mehr Einzug und auf der anderen Seite Rechenzentren, die wirklich KI geeignet sein sollen, haben ganz andere Leistungsdichten als das, was wir jetzt hier so bei uns momentan als ganzes Colocation-Rechenzentrum betreiben. Wie viel kW brauche ich in einem einzelnen Rack, wenn ich ein Rechenzentrum betreibe, ist halt von der Anforderung heute hier noch sehr entspannt. Wir sind, als wir das gebaut haben, vor 5 Jahren hier von einem Durchschnitt ausgegangen und unterm Strich über alle Kunden haut der Durchschnitt super hin. Aber jetzt kommen einzelne Kunden daher mit Anfragen, die sagen, ich brauche in einem einzelnen Rack aber dann 8 kW, 10 kW, 15 kW für irgendwelche wirklich rechenintensiven Sachen. Dafür ist zumindest so ein Rechenzentrum wie uns ist jetzt aktuell einfach nicht gedacht. Also wenn wir auch von der Infrastrukturseite her auf diesen Bereich Rücksicht nehmen wollen, müssen wir da nochmal neu ran, umplanen, neu planen und uns darauf einrichten. Aber das ist jetzt tatsächlich auch bisher nur ein Randaspekt. Also ich weiß nicht, wie groß der Bedarf ist, dass jemand Server unterstellen möchte zum irgendwelche Large Language Models trainieren und das in einem regionalen Rechenzentrum machen will, da ist es eigentlich egal, wo es ist, denke ich. Ist nicht unbedingt das, was direkt Auswirkungen auf uns hat. Aber wie gesagt, von der Anwendungsseite her sollte man es auf jeden Fall im Blick halten, sollte versuchen, es zu nutzen und gucken, wie man sich die Arbeit damit unterstützen kann, weil das wird auf jeden Fall noch sehr spannend. Auch wenn nicht bei allem, wo heute KI draufsteht, auch KI drin ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Es wird als Stichwort durchaus überstrapaziert.
Da kann ich dir, ich kann, also eigentlich kann ich dir komplett zusprechen in der Thematik, weil wir selber bei uns im Haus oder auch, wenn sie es bei anderen Kunden erleben, versuchen halt mit Tools sich zu beschäftigen. Wir haben sogar einen eigenen Bereich bei uns mitgegründet, bei uns, die sich wirklich mit diesen Tools beschäftigen und dann auch mit dem Vertrieb und mit Marketing, sei es auch Personal, so Quick Wins, so Use Case zu finden, wie kann ich diese Themen schnell einsetzen, wo ich noch einen Erfolg habe. Ja, natürlich muss man ein bisschen auf diese Kostenthematik gucken, weil ich glaube, diese Tools, die heute da draußen sind, die kosten natürlich auch erstmal eine Menge Geld. Und die Frage ist natürlich, Kosten und Nutzen, muss man auch so ein bisschen einfach mal rüberschauen. Deshalb gibt es da schon sehr, sehr spannende Tools, die wir uns auch persönlich angeschaut haben, die wir bei uns versuchen, jetzt im Haus zu etablieren, wo wir auch sehen, da kriegen wir eine Erleichterung für die Leute rein, was du schon gesagt hast. Also für die Kolleginnen und Kollegen, wo kriegen wir eine Erleichterung rein? Wo können wir irgendwie ansetzen? Mir fällt da so eine Lead-Generierungsthematik ein, aber auch auf der Akquise ist es ein Thema. Ja, wie gehe ich mit dem, mit Akquise von oder an Recruiting-Themen so zum Beispiel um mit, also wenn ich Mitarbeiter suche, wie gehe ich auf ein Tool? Gibt es da verschiedene Themen, die vielleicht dann sich an mehrere Tools bedienen, wenn ich an ChatGPT denke, was heute ja auch der Vorreiter sozusagen ist, für so ein bisschen ja, Textthematiken und allem dran, wobei ich aber auch immer so sage, man darf nicht, und das ist so ein Thema, man darf das nicht blind eins zu eins auch rausschießen, sondern man muss sich über Gedanken machen und auch die Texte nochmal lesen. Und wir hatten heute, eigentlich ganz witzig, dass du es fragst, Andrea, heute Morgen auch ein Thema dazu, wo wir gesagt haben, wenn man das wirklich mal ChatGPT mit dieser Bezahlfunktion mal ausprobiert und sich die Sätze teilweise mal durchliest und man eins zu eins das reingibt in das Tool, was man selber aus seinem Kopf dort interpretiert und reingeschrieben hat, kommt ein anderer Sinn teilweise raus. Und das muss man sich schon mal vorlegen, dass man da seinen Kopf nochmal einschalten muss. Also man kann das nicht eins zu eins übernehmen. Und das, glaube ich, muss auch den Leuten so ein bisschen klar sein, wenn man KI einsetzt, dass es nicht ein Tool gibt und jetzt, ich sag mal ganz salopp, die Birne abschaltet, ja, und los geht's, sondern man muss es lesen und überarbeiten. Und wobei mir aber KI als, Thomas, du hast gesagt, Erleichterung, wobei ich aber auch ein bisschen Angst vor KI habe, manchmal sage ich ein bisschen, weil ich gestern einen Bericht gesehen über Cyber Security oder Themen, wo halt Stimmen über ein KI-Tool gestellt werden, die quasi deine oder meine Stimme sein könnten, die irgendwie bei den Eltern anrufen mit irgendwelchen Portalen, also diese Enkeltrick-Thematiken, die ich gesehen habe, die du ganz massiv machen kannst. Und dann zeig mir einen, der nicht auf die Stimme reinfällt. Also das ist so ein Thema, da muss man ganz, 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 ganz sauber aufpassen. Also ich sag mal, es hat seine Vorteile, es wird aber auch ein paar Nachteile mit uns bringen einfach, ja. Viele Erleichterungen, aber es wird auch Nachteile mit sich bringen, so Punkte, die ich gerade kurz erwähnt habe, ja.
Ja, das ist ja spannenderweise gerade gestern noch irgendwo in der Presse gewesen, dass einfach die Gefahr, Cyberkriminalität oder überhaupt Opfer von Kriminalität zu werden durch KI sehr, sehr viel mehr ansteigen kann. Also die Stimme ist das eine, was du gerade sagst, natürlich. Also wenn ich einen Telefonanruf bekomme, dann gucke ich auf die Nummer. Ich weiß, die kann gefaked werden. Natürlich vertraue ich als nächstes der Stimme. Kommt mir die vertraut vor? Oder frage halt noch zwei, drei Dinge, die nur derjenige typischerweise weiß. Das sind alles so die Sachen, die halt dann irgendwann dünne werden. Aber das ist ja auch schon so weit, dass es KI gibt, die halt bewegte Videobilder mit Sprachsynchronisation entsprechend erstellen kann, sodass ich ja jetzt hier nicht mal in der Videokonferenz weiß, wer sitzt mir da wirklich gegenüber.
Genau. Diese ganzen Fake-Profile, die du damit natürlich aufbauen kannst. Und das ist nicht so, das ist nicht, das darf man nicht außer Acht lassen, ja. Punkt. Ja.
Thomas Neugebauer, Timo Voigt, vielen Dank für das spannende Gespräch. Unser Thema heute war Digitalisierung in Deutschland, heruntergebrochen auf einzelne Regionen. Und nun sind wir an einem Ende angekommen, das doch über diesen regionalen Tellerrand hinausging. Ist ja auch kein Wunder, schließlich ist Digitalisierung ein internationales Thema. Vielen Dank euch beiden.
Vielen Dank auch.
Vielen Dank.
Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Dankeschön, ja.
Das war Highspeed, der Netzwerk-Podcast von Pandacom. Hat Ihnen die Folge gefallen? Dann hinterlassen Sie gerne eine positive Notiz überall da, wo es Podcasts gibt. Sie können die Redaktion erreichen unter kontakt@pandacom.de. Und wenn Sie auch gerne Gast im Studio sein wollen, sprechen Sie uns an. Bis zum nächsten Mal. Übrigens, abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen.